Sechstes Kapitel. Liebe führt zu Vereinigung. Religion hat die Kraft, die Menschen zum Guten zu bewegen. Am 2. August 1990 marschierte der irakische Präsident Saddam Hussein in Kuwait ein und riskierte damit einen Krieg am Persischen Golf. Dieses Gebiet war schon lange ein Pulverfass und ich konnte sehen, wie die Welt Gefahr lief, in den Strudel eines Krieges hineingerissen zu werden. Ich kam zu dem Schluss, dass christliche und muslimische Leiter zusammenkommen müssten, um dem Konflikt Einhalt zu gebieten. Ich handelte sofort und tat alles mir Mögliche, um einen Krieg zu verhindern, in dem mit Sicherheit viele unschuldige Menschen sterben würden. Am 2. Oktober lud ich zu einer kurzfristig anberaumten Dringlichkeitskonferenz des Rates der Weltreligionen nach Kairo, Ägypten ein, um den höchsten geistlichen Autoritäten des Nahen Ostens und der muslimischen Welt meine dringende Friedensbotschaft zu übermitteln. Viele wunderten sich, warum ich, ein Mensch ohne offensichtliche Bindungen im Nahen Osten, eine solche Zusammenkunft einberief. Ich bin einfach der Meinung, dass jede Religion zum Weltfrieden beitragen sollte. Ein Konflikt zwischen Christentum und Islam würde noch sehr viel schlimmer sein als der Konflikt zwischen Demokratie und Kommunismus. Es gibt nichts, was beängstigender ist als ein religiös motivierter Krieg. Ich sandte eine Botschaft an Präsident George W. Bush, der bereits Anstrengungen unternahm, den Konflikt zu begrenzen, und bat ihn dringend, einen Krieg mit der arabischen Welt unbedingt zu vermeiden und stattdessen daran zu arbeiten, Saddam Hussein auf diplomatischem Weg zum Rückzug zu bewegen. Präsident Bush mag geglaubt haben, dass er nur einen Krieg gegen den Irak führen würde. Aber Muslime denken anders darüber. Für Muslime hat Religion einen höheren Stellenwert als der Nationalstaat. Ich war sehr besorgt, dass die arabische Welt sich den Gegnern der Vereinigten Staaten und der christlichen Welt anschließen würde, sollte der Irak angegriffen werden. An unserer Dringlichkeitskonferenz in Kairo beteiligten sich führende muslimische Leiter und Großmuftis aus 9 Ländern, die Großmuftis von Syrien und Jemen eingeschlossen. Im Mittelpunkt des Treffens stand mein dringender Appell an die arabische und muslimische Welt, Saddam Husseins Behauptung, dass dies ein heiliger Krieg sei, nicht zu unterstützen. Ob nun die USA oder der Irak den Krieg gewinnen würde, was wäre schon gut an diesem Krieg? Welchen Wert hätte es, wenn es Bomben hageln würde, die Häuser, Schulen und wertvolles, unschuldiges Leben zerstören würden? Die Konferenz in Kairo war nur eine unserer vielen Friedensbemühungen. Jedes Mal, wenn im Nahen Osten eine Krise entstand, arbeiteten unsere Mitglieder furchtlos und unter Einsatz ihres Lebens in gefährlichen Szenarien. Während in Israel und Palästina Gewalt und Terror herrschten, brachen unsere Mitglieder von einem Moment auf den anderen zu Reisen auf, um mit führenden Organisationen für den Frieden zusammenzuarbeiten. Ich habe immer ein banges Gefühl, wenn ich unsere Mitglieder an Orte schicken muss, an denen ihr Leben gefährdet ist. Aber das lässt sich nicht vermeiden, wenn man für den Frieden arbeitet. Ich mag gerade in Brasilien sein und in der prallen Sonne einen Acker bearbeiten oder weit entfernt in Afrika eine Reden halten, aber mein Herz fühlt sich ständig zu den Mitgliedern hingezogen, die darauf beharren, in dem gefährlichen Gebiet des Nahen Ostens zu arbeiten. Ich bete, dass schnell Frieden in diese Welt einziehen möge, damit ich unsere Mitglieder nicht mehr bitten muss, an solche Orte des Todes zu gehen. Am 11. September 2001 packte uns alle das kalte Grauen, als die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York von Terroristen zerstört wurden. Einige Leute meinten, dass dies ein unvermeidliches Zusammenprallen der Zivilisationen von Islam und Christentum gewesen sei. Aber ich bin anderer Ansicht. In ihrer reinsten Form sind Christentum und Islam keine Religionen des Konflikts oder der Konfrontation. Beide legen Wert auf Frieden. Aus meiner Sicht ist es engstirnig, den Islam insgesamt als radikal zu bezeichnen. Genauso ist es engstirnig zu behaupten, dass Islam und Christentum fundamental verschieden seien. die Essenz aller Religionen ist dieselbe. Gleich nachdem die Zwillingstürme eingestürzt waren, rief ich religiöse Leiter aus New York und dem ganzen Land zum Gebet auf und bat sie, sich um die Opfer und die Ersthelfer am Ground Zero zu kümmern. Im Oktober habe ich dann in New York eine bedeutende interreligiöse Friedenskonferenz einberufen. Unsere Konferenz war die erste internationale Zusammenkunft in New York nach dieser Tragödie. Diese tiefgreifenden Beiträge zum Frieden in Kriegszeiten kamen nicht von ungefähr. Seit Jahrzehnten habe ich in die Förderung interreligiöser Harmonie investiert. Auf der Grundlage dieses Einsatzes haben wir das Vertrauen von führenden Leitern der verschiedenen Glaubensrichtungen gewonnen, die bereit waren, während der Intifada nach Israel zu reisen oder nach den Angriffen vom 11. September nach New York zu kommen. 1984 brachte ich 40 religiöse Gelehrte an einen Tisch und gab ihnen den Auftrag, die Lehren aus den heiligen Textbüchern von Christentum, Islam, Buddhismus und anderen wichtigen Weltreligionen miteinander zu vergleichen. Das Buch, das aus ihren Bemühungen hervorging, heißt World Scripture, a Comparative Anthology of Sacred Texts, Heilige Schriften der Welt, eine vergleichende Anthologie von heiligen Texten, und wurde im Jahre 1991 veröffentlicht. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die heiligen Schriften der Religion, der Religionen in mehr als 70% der Fälle ähnliche oder gleichartige Lehren übermitteln. Die restlichen 30% sind Lehren, die Besonderheiten der jeweiligen Religion darstellen. Das bedeutet, dass ein Großteil der Lehren der großen Weltreligionen im Wesentlichen gleich ist. Nach außen hin tragen einige Gläubige Turbane, andere tragen Gebetsperlen um ihren Hals, wieder andere tragen ein Kreuz. Aber alle streben sie nach den fundamentalen Wahrheiten des Universums und versuchen, den Willen des einen Gottes zu verstehen. Oft werden Menschen zu Freunden, auch wenn alles, was sie verbindet, nur ein spezielles Hobby ist. Wenn sich zwei Fremde treffen und entdecken, dass sie aus derselben Heimatstadt kommen, können sie sofort miteinander reden, als ob sie sich schon seit Jahrzehnten kennen würden. Darum ist es wirklich tragisch, dass Religionen, die mehr als 70% ihrer Lehren miteinander teilen, sich immer noch schwer tun, einander zu verstehen und offen miteinander zu kommunizieren. Sie könnten über ihre Gemeinsamkeiten sprechen und könnten einander an den Händen halten. Stattdessen betonen sie ihre Unterschiede und kritisieren einander. Alle Religionen der Welt sprechen über Frieden und Liebe. Dennoch bekämpfen sie einander um des Friedens und der Liebe willen. Israel und Palästina sprechen von Frieden und Gerechtigkeit. Doch beide wenden Gewalt an bis zu dem Punkt, an dem Kinder bluten und sterben. Das Judentum, die Religion Israels, ist eine Religion des Friedens. Das gleiche gilt für den Islam. Unsere Erfahrungen beim Zusammenstellen von World Scripture geben uns die Überzeugung, dass es nicht die Religionen der Welt sind, die sich irren, sondern die Art und Weise, wie Glauben gelehrt wird. Schlechter Religionsunterricht erzeugt Vorurteile und Vorurteile führen zu Konflikten. Muslime wurden nach dem Angriff am 11. September als Terroristen gebrandmarkt. Aber die überwiegende Mehrheit der einfachen, gläubigen Familien sind friedliebende Menschen, genau wie wir. Der verstorbene Yasser Arafat führte die Palästinenser eine lange Zeit. Wie alle politischen Führer hatte auch er auf Frieden gehofft. Aber er war auch am Unfrieden in der Region beteiligt. Als Vorsitzender der palästinensischen Befreiungsorganisation verkörperte Arafat die Entschlossenheit, den Gazastreifen und das Westjordanland zu einem unabhängigen Palästinenserstaat zu machen. Viele behaupten, dass er sich nach seiner Wahl zum Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde im Jahre 1996 von seinen früheren Mitstreitern abwandte und von da an extremistische Organisationen von ihren Aktivitäten abhielt. Im Rahmen der Suche nach Frieden im Nahen Osten trat ich 12-mal bei unterschiedlichen Gelegenheiten mit Arafat in Verbindung. Meine Worte, die ich an ihn richtete, änderten sich dabei nicht. Gottes Weg ist immer der Weg der Harmonie und strebt nach Frieden. Der Weg zu Arafats Büro war im wahrsten Sinne des Wortes schwierig. Jeder, der sich seinem Büro näherte, musste auf seinem Weg dorthin an schwer bewaffneten Wachen vorbei und mindestens 3 Körperkontrollen über sich ergehen lassen. Aber wenn unsere Mitglieder ankamen, hieß Arafat, der seine Kufir, die traditionelle Kopfbedeckung, trug, sie immer herzlich willkommen. Diese Art von Beziehungen können nicht in 1 oder 2 Tagen aufgebaut werden. Sie entwickelten sich in den Jahren, in denen unsere ganze Ernsthaftigkeit und Hingabe in den Frieden im Nahen Osten einfloss. Mühsame Anstrengungen und die stetige Bereitschaft, in den von Terror gebeutelten Konfliktgebieten unser Leben zu riskieren, ebneten den Weg dafür, dass uns die religiösen und politischen Leiter auf dieser Ebene willkommen hießen. Es kostete eine Menge Ressourcen. Schließlich konnten wir das Vertrauen sowohl von Arafat als auch von führenden israelischen Persönlichkeiten gewinnen, die es uns erlaubten, während des Ausbruchs von Konflikten im Nahen Osten eine Mittlerrolle zu spielen. Das erste Mal betrat ich Jerusalem im Jahr 1965. Das war vor dem Sechstagekrieg und Jerusalem war noch ein von Jordan kontrolliertes Gebiet. Ich ging zum Ölberg, wo Jesus im Gebet Tränen und Blut vergossen hatte, kurz bevor er an den Hof des Pontius Pilatus gebracht wurde. Ich berührte die Rinde eines 2000 Jahre alten Olivenbaumes, der in jener Nacht Zeuge von Jesu Gebet gewesen sein könnte. Ich schlug 3 Nägel in diesen Stamm, einen für das Judentum, einen für das Christentum und einen für den Islam. Ich betete für den Tag, an dem diese 3 Glaubensfamilien eins werden würden. Weltfrieden kann es nicht geben, solange Judentum, Christentum und Islam nicht eins werden. Diese 3 Nägel sind noch immer dort. Judentum, Islam und Christentum sind in der heutigen Welt scharf voneinander getrennt. Aber sie haben eine gemeinsame Wurzel. Der Streitpunkt, der sie an dieser Trennung festhalten lässt, ist ihr Verständnis von Jesus. Um dieses Problem anzugehen, bat ich am 19. Mai 2003 Christen darum, die Bedeutung des Kreuzes in den Beziehungen innerhalb der abrahamitischen Religionen weniger zu betonen. Deshalb führten wir eine Zeremonie durch, in der wir das Kreuz abnahmen. Wir brachten ein Kreuz aus Amerika, einer vorwiegend christlichen Kultur, und begruben es auf dem Blutacker in Israel. Das ist jenes Feld, das mit den 30 Silberlingen gekauft wurde, die Judas Iskariot für den Verrat an Jesus erhalten hatte, der dann zur Kreuzigung führte. Später in einem Jahr, am 23. Dezember, kamen etwa 3000 Friedensbotschafter aus allen Religionen und aus der ganzen Welt mit 17.000 Israelis und Palästinensern im Unabhängigkeitspark in Jerusalem zusammen, um symbolisch die Dornenkrone von Jesu Haupt zu entfernen und durch eine Friedenskrone zu ersetzen. Danach marschierten sie für den Frieden durch Jerusalem. Die Gemeindeverwaltung hatte die Erlaubnis erteilt und beschützte uns. Palästinensische und israelische Familien unterstützten unseren Friedensmarsch, indem sie Lichter vor ihren Häusern entzündeten. Durch diesen Marsch, der über das Internet live in die ganze Welt ausgestrahlt wurde, verkündete ich, dass Jesu Autorität als Friedenskönig wiederhergestellt war. Nach Jahrhunderten, die durch Missverständnisse und Trennung bestimmt waren, wurde eine Gelegenheit für Christentum, Judentum und Islam geschaffen, sich miteinander zu versöhnen. Die Al-Aqsa-Moschee, die drittheiligste Moschee im Islam, nach den großen Moscheen in Mekka und Medina, steht in Jerusalem. Sie steht an dem Ort, von dem gesagt wird, dass der Prophet Mohammed von dort in den Himmel aufgefahren sei. Unsere Gruppe war die einzige gemischt religiöse Gruppe, die in allen Bereichen dieses Hauses der Anbetung willkommen geheißen wurde. Die Leiter der Moschee führten die christlichen und jüdischen Leiter, die im Friedensmarsch teilgenommen hatten, in die heiligen Räume der Moschee. Wir konnten eine Tür öffnen, die fest verschlossen war, und ebneten den Weg für viele muslimische Leiter auf einer neuen Ebene mit ihren christlichen und jüdischen Brüdern und Schwestern zu kommunizieren. Menschen mögen Frieden, aber sie finden auch Gefallen an Konflikten. Menschen können die friedlichsten aller Tiere hernehmen und sie dazu bringen, miteinander zu kämpfen. Sie bringen Hähne dazu, mit ihren scharfen Schnäbeln aufeinander einzuhacken, bis sie tiefe Wunden ins Fleisch reißen. Und gleich darauf drehen sich dieselben Leute um und sagen zu ihren Kindern: Streitet euch nicht mit euren Freunden, spielt schön brav miteinander. Der fundamentale Grund für die Entstehung von Kriegen liegt nicht in den Religionen oder Rassen. Es hängt mit etwas tief im Innersten der Menschen selbst zusammen. Die Leute schreiben die Ursache für bewaffnete Konflikte gern solchen Dingen wie der Wirtschaft oder der Wissenschaft zu, aber tatsächlich liegt das grundlegende Problem in uns Menschen selbst. Der Zweck der Religion ist es, die Menschen zum Guten zu führen und ihre böse Natur zu überwinden, die Freude am Streit hat. Untersuchen Sie die großen Religionen der Welt. Alle glauben an das Ideal einer friedlichen Welt. Alle möchten ein Himmelreich Gottes sehen, ein Utopia oder Paradies. Religionen haben verschiedene Namen für dieses Ideal, aber alle sehnen sich nach einer solchen Welt. Es gibt zahlreiche Religionen auf der Welt und praktisch jede ist unterteilt in unzählige Splittergruppen und Glaubensrichtungen. Aber die grundlegende Hoffnung ist bei allen dieselbe. Sie wünschen sich das Himmelreich und eine Welt des Friedens. Das Herz des Menschen wurde im Innersten durch Gewalt und Feindseligkeit zerrissen. Das Königreich der Liebe wird es heilen. Der Fluss weist keines der Gewässer ab, die ihm zufließen. Die Selbstsucht blüht in dieser Welt. Ironischerweise wird dadurch der Einzelne zerstört und nicht nur der Einzelne, sondern auch alle um ihn herum und die ganze Nation mit ihm. Das größte Hindernis für eine friedliche Welt ist die Gier in den Herzen des Menschen. Sie beginnt bei den Einzelpersonen und bereitet sich auf die Nation aus. Herzen, die mit dieser Gier beschmutzt sind, verursachen Spaltung und Konflikt auf jeder Ebene. Unzählige Menschen haben im Verlauf der Geschichte in durch Gier verursachten Konflikten ihr Blut vergossen und sind gestorben. Die Beseitigung solcher Konflikte benötigt eine große Revolution, um die heute in der Welt weit verbreiteten falschen Werte und das auf Irrtum beruhende Denken zu ändern. Die komplexen Probleme, von denen unsere Gesellschaft heute betroffen ist, können schnell gelöst werden, wenn es im Denken der Menschen eine Revolution gibt. Wenn jeder Einzelne und jede Nation damit beginnt, sich zuerst um den Nächsten zu kümmern, und wenn sie zusammenarbeiten, dann werden die Probleme der modernen Gesellschaft gelöst werden. Ich habe mich mein ganzes Leben lang für Friedensbemühungen eingesetzt. Immer, wenn über Frieden diskutiert wird, werde ich tief bewegt. Tränen quellen aus meinen Augen, meine Stimme versagt und ich kann kaum noch schlucken. Es bewegt mich zutiefst, wenn ich mir den Tag vorstelle, an dem die Welt eins wird und sich am Frieden erfreut. Das ist das Wesen des Friedens. Er führt Menschen zusammen, die unterschiedliche Meinungen haben, die verschiedenen Rassen angehören und verschiedene Sprachen sprechen. Unsere Herzen sehnen sich nach einer solchen Welt und bewahren die Hoffnung, dass sie verwirklicht werden wird. Frieden folgt jedoch auf eine konkrete Aktion, nicht auf einen vagen Traum. Eine Friedensbewegung aufzubauen war aber nicht immer leicht. Es gab viele Schwierigkeiten und es erforderte große Geldsummen. Ich tat es weder zu meiner eigenen Ehre noch um Geld zu verdienen. Ich habe mich nur vollständig für eine Welt eingesetzt, in der ein starker und wahrer Frieden Wurzeln schlagen kann. Die ganze Zeit über, in der ich diese Arbeit tat, war ich nie einsam. Das kommt davon, dass Frieden letztendlich die Sehnsucht jeder einzelnen Person auf dieser Welt ist. Eines ist jedoch seltsam. Jeder wünscht sich Frieden, aber er ist noch immer nicht gekommen. Es ist leicht, über Frieden zu sprechen, aber den Frieden zu bringen, ist nicht leicht, weil die Menschen die elementarste Wahrheit beiseite schieben, die für das Hervorbringen einer Welt des Friedens benötigt wird. Sie geben vor, nicht zu wissen, dass diese Wahrheit bereits da ist. Bevor wir über Frieden zwischen Einzelpersonen oder Nationen sprechen, müssen wir über den Frieden zwischen uns und Gott sprechen. Heute denkt jede Religion von sich selbst, dass sie die höchste ist und verhält sich abweisend oder überheblich anderen Religionen gegenüber. Es ist nicht richtig, Zäune gegen andere Religionen oder Religionsgemeinschaften aufzurichten. Eine Religion gleicht einem breiten Fluss, der auf eine ideale, friedliche Welt zufließt. Der Fluss legt eine lange Strecke zurück, bevor er in die breite Ebene des Friedens einmündet. Auf seinem Weg münden viele Bäche in den Fluss. Die Bäche sind in dem Augenblick, in dem sie den Fluss erreichen, keine Bäche mehr. Von da an werden auch sie ein Teil des Flusses. Auf diese Weise werden sie eins. Der Fluss weist keine der Bäche ab, die ihm zufließen. Er akzeptiert alle. Er nimmt alle Bäche auf und formt einen einzigen Strom auf seinem Weg in den Ozean. Die Menschen auf der Welt von heute verstehen diese einfache Wahrheit nicht. Die Bäche, die noch den Fluss suchen und in ihn einmünden, sind die zahlreichen Religionen und Glaubensgemeinschaften von heute. Jeder Bach hat seinen Ursprung in einer anderen Quelle, aber alle streben auf ein gemeinsames Ziel zu. Sie streben nach der idealen Welt mit Frieden im Überfluss. Frieden wird nie auf unsere Erde kommen, solange wir nicht zuerst die Mauern zwischen den Religionen niederreißen. Jahrtausende lang entwickelten sich Religionen im Verbund mit bestimmten ethnischen Gruppen. Deshalb sind sie von hohen kulturellen Mauern umgeben. Diese einzureißen ist eine sehr schwierige Aufgabe. Jahrtausende lang umgab sich jede Religion mit solch hohen Mauern und bestand darauf, dass ihre Religion die einzig richtige ist. In einigen Fällen dehnten Religionen ihren Einfluss aus und gerieten mit anderen Religionen und Kulturen in Streit. Sie beriefen sich dabei auf den Namen Gottes, bei Aktivitäten, die nichts mit seinem Willen zu tun hatten. Der Wille Gottes liegt im Frieden. Eine durch Unterschiede in Nationalität, Rasse und Religion zersplitterte Welt, in der Menschen und Völker einander angreifen, einander bekämpfen und gegenseitig Blut vergießen, ist nicht das, was Gott möchte. Wenn wir in seinem Namen Blut vergießen und einander bekämpfen, verursachen wir ihm nur Schmerzen. Eine in Fetzen zerrissene Welt wurde aus dem Verlangen der Menschen nach eigenem Reichtum und Glanz geschaffen. Das stellt nicht Gottes Willen dar. Gott hat mir das ganz klar gesagt. Ich bin nur sein Bote, der seine Worte empfängt und sie auf der Erde ausführt. Der Weg zum Weltfrieden, in dem die Religionen und Rassen vereinigt werden, ist ermüdend. Oft wurde ich von den Menschen zurückgewiesen oder meine eigenen Fähigkeiten waren nicht ausreichend, aber ich konnte diese Mission nicht einfach aufgeben. Wenn Mitglieder und Kollegen, die mit mir arbeiteten, unter der Last der Aufgabe Qualen litten und stöhnten, beneidete ich sie sogar. Wenn ihr beschließt, dass dieser Weg nichts für euch ist, dann habt ihr die Wahl aufzuhören und umzukehren, sagte ich zu ihnen. Oder wenn ihr es immer wieder versucht, aber es nicht erfüllen könnt, dann habt ihr die Option zu sterben, während ihr es versucht. Aber ihr solltet mich bedauern, sagte ich. Ich persönlich habe diese Wahlmöglichkeit nicht. Es gibt fast 200 Länder auf der Welt. Damit sich alle diese Länder am Frieden erfreuen können, braucht es unbedingt die Kraft der Religion. Die Kraft der Religion liegt in ihrer überquellenden Liebe. Ich bin ein religiöser Mensch, dessen Rolle es ist, Liebe zu vermitteln. Darum ist es natürlich, dass ich für den Weltfrieden arbeiten wollte. Es gibt keinen Unterschied zwischen Islam und Christentum in ihrem Bekenntnis für eine Welt des Friedens. In Amerika leite ich eine Friedensbewegung, die Tausende von Geistlichen religionsübergreifend zusammenbringt. Dort diskutieren wir Wege, wie Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus und alle Glaubensrichtungen zusammengebracht werden können. Wir widmen uns unsere gesamten Anstrengungen dafür, die verhärteten Herzen von Menschen zu erweichen. Mein Ziel ist heute dasselbe, wie es gestern war, nämlich eine Welt mit Gott im Mittelpunkt zu schaffen, eine Welt vereint wie eine einzige Nation ohne Grenzen. Alle Menschen werden Bürger dieser Welt sein und eine Kultur der Liebe miteinander teilen. In einer solchen Welt wird es keine Möglichkeit für Spaltung und Konflikt geben. Das wird den Beginn einer wirklich friedvollen Welt kennzeichnen. Lassen Sie Religionsfreiheit in der Sowjetunion zu. Es gibt eine Reihe von Theorien, die auf den Materialismus basieren und populär, aber nicht verifiziert sind. Eine davon ist Darwins Evolutionstheorie. Eine andere Theorie entstammt den Schriften von Karl Marx. Der Gedanke, dass der Geist aus der Materie hervorgeht, ist von Grund auf falsch. Die Menschen wurden von Gott erschaffen und vereinigen in ihrer Existenz sowohl materielle als auch geistige Aspekte. Kurz gesagt, die Kernthese und die Philosophie, die dem Kommunismus zugrunde liegen, sind falsch. Während meines Studiums in Japan arbeitete ich zusammen mit Kommunisten für die Unabhängigkeit Koreas. Sie waren meine guten Freunde und waren bereit, falls nötig, ihr Leben für die Befreiung unseres Heimatlandes zu opfern. Aber unser Denken unterschied sich grundlegend. Daher mussten wir getrennte Wege gehen, nachdem die Unabhängigkeit gewonnen war. Ich bin gegen den historischen Materialismus des Kommunismus. Ich habe eine weltweite Bewegung zur Überwindung des Kommunismus ins Leben gerufen. Mehrere aufeinanderfolgende US-Präsidenten habe ich geraten, die freie Welt zu schützen, und bin der kommunistischen Strategie, die Welt rot zu machen, entgegengetreten. Kommunistische Länder, die über meine Taten nicht glücklich waren, versuchten, mich gewaltsam zu beseitigen, aber ich hasse sie deswegen nicht. Auch betrachte ich sie nicht als meine Feinde. Ich bin gegen die Philosophie und die Ideologie des Kommunismus, aber ich habe nie die Kommunisten gehasst. Gott möchte, dass alle Menschen einschließlich der Kommunisten mit ihm eins werden. In diesem Sinne waren mein Besuch in Moskau im April 1990 für ein Treffen mit Präsident Michail Gorbatschow und mein Besuch in Pyongyang im Jahr darauf, bei dem ich mit Präsident Kim Il-sung zusammentraf, keine gewöhnlichen Reisen. Ich habe sie unter Lebensgefahr unternommen. Es war meine Bestimmung, diese Reisen anzutreten, um diesen Männern den Willen des Himmels zu übermitteln. Halb scherzend sagte ich damals, dass Moskau in Englisch wie must go, muss gehen, klingt und dass ich deshalb gehen musste. Meine Überzeugung, was den Kommunismus betrifft, stand schon seit langem fest. Ich konnte vorhersehen, dass sich die ersten Zeichen für den Zerfall des Kommunismus etwa 60 Jahre nach der Revolution der Bolschewiken zeigen würden und dass das sowjetische Gebäude im Jahr 1987, dem 70. Jahrestag der Revolution, einstürzen würde. Darum war ich 1984 begeistert, als ich hörte, dass Dr. Morton Kaplan, ein renommierter Politikwissenschaftler an der Universität von Chicago, vorschlug, eine internationale Konferenz mit dem Titel »Der Fall des Sowjetimperiums« zu halten. Ich bat ihn, mich im Danbury-Gefängnis zu besuchen, um mit ihm über Einzelheiten zu sprechen. Das Erste, was ich zu ihm sagte, als wir einander trafen, war, es möge doch das Ende des Sowjetkommunismus noch vor dem 15. August jenes Jahres verkünden. Dr. Kaplan erwiderte, das Ende des Sowjetkommunismus verkünden? Wie kann ich eine so riskante Sache machen? Und er gab mir zu verstehen, dass er nicht gewillt war, das zu tun. Im Jahr 1985, in dem die Konferenz stattfinden sollte, erweiterte die Sowjetunion ihren weltweiten Einfluss und es zeigten sich äußerlich keine Anzeichen des Niedergangs, aber die Flamme brennt am hellsten kurz vor dem Erlöschen. Es war nur natürlich, dass Dr. Kaplan zögerte, wenn er eine Erklärung mit der Vorhersage eines so konkreten Ereignisses machen würde und sie sich als falsch herausstellen sollte, wäre seine Reputation als Wissenschaftler über Nacht zerstört. Reverend Moon, sagte er, ich glaube Ihnen, wenn Sie sagen, dass der Sowjetkommunismus untergehen wird, aber ich denke nicht, dass es schon jetzt geschehen wird. Darum, anstatt das Ende des Sowjetkommunismus zu verkünden, wie wäre es, wenn wir stattdessen den Titel wählen, der Niedergang des Sowjetkommunismus? Ich glühte vor Zorn, als ich merkte, dass er den Titel abmildern wollte in etwas anderes als das Ende des Sowjetimperiums. Das war ein Kompromiss, den ich nicht akzeptieren konnte. Ich hatte das starke Gefühl, dass ein Mann mit Überzeugung so mutig sein sollte, alle Energie in den Kampf einzubringen, auch wenn er sich fürchtete. Dr. Kaplan, sagte ich, was denken Sie denn? Wenn ich Sie darum bitte, das Ende des Kommunismus zu verkünden, dann habe ich dafür einen Grund. An dem Tag, an dem Sie das Ende des Kommunismus verkünden, wird diese Erklärung ihm Energie wegnehmen und dazu beitragen, seinen friedlichen Zusammenbruch herbeizuführen. Warum zögern Sie? Am Ende erklärte Dr. Kaplan tatsächlich das Ende des Sowjetkommunismus in der Konferenz der Professors World Peace Academy in Genf, die unter dem Motto stand, der Fall des Sowjetimperiums, Aussichten auf einen Übergang in eine Welt nach der Sowjetunion. Das war etwas, das bis zu diesem Zeitpunkt niemand gewagt hatte, in Betracht zu ziehen. Weil die Schweiz ein neutrales Land ist, war Genf damals ein Sammelpunkt für den sowjetischen Staatssicherheitsdienst KGB. Viele KGB-Agenten arbeiteten von dort aus an Spionage und terroristischen Aktivitäten in der ganzen Welt. Das Intercontinental Hotel, in dem die PWPA-Konferenz abgehalten wurde, lag gegenüber der Botschaft der Sowjetunion, und ich kann mir gut vorstellen, wie nervös Dr. Kaplan damals gewesen sein muss. Ein paar Jahre später jedoch wurde er weithin bekannt als der Wissenschaftler, der als erster das Ende des Sowjetkommunismus vorausgesagt hatte. Im April 1990 berief ich die World Media Konferenz in Moskau ein. Die Sowjetregierung überraschte mich schon bei meiner Ankunft am Flughafen mit einem Empfang, der dem Protokoll eines Staatsoberhauptes glich. Unsere Wagenkolonne wurde von einer Polizeieskorte bis ins Stadtzentrum von Moskau geleitet. Der Wagen, in dem ich saß, fuhr auf der gelb gekennzeichneten Spur der Straße, die nur dem Präsidenten und Staatsgästen vorbehalten war. Das geschah noch vor dem Kollaps der Sowjetunion. Die Sowjetregierung behandelte mich, einen Antikommunisten, mit solch außerordentlicher Aufmerksamkeit. Im Verlauf der Konferenz hielt ich eine Ansprache, bei der ich den Schritt in Richtung Perestroika lobte. Ich sagte, dass diese Revolution ohne Blutvergießen erfolgen müsse und dass sie eine Revolution von Seele und Geist sein müsse. Der Zweck meines Besuches war die Teilnahme an der Weltmedienkonferenz, aber in Gedanken trug ich mich mit der Absicht, Präsident Gorbatschow persönlich zu treffen. Damals war Präsident Gorbatschow in der Sowjetunion beliebt, wegen seiner erfolgreichen Politik der Perestroika. In all den Jahren konnte ich viele US-Präsidenten treffen, aber Präsident Gorbatschow zu treffen war sehr viel schwieriger. Ich befürchtete, dass kein einziges Treffen möglich sein würde. Ich hatte eine Botschaft für ihn und es war wichtig, dass ich sie ihm persönlich überbrachte. Er reformierte die Sowjetunion und ein frischer Wind der Freiheit, den er ermöglicht hatte, wehte durch das Land. Aber mit fortschreitender Zeit richteten sich hinter seinem Rücken die scharfen Klingen von Gegenreformen mehr und mehr gegen ihn. Wenn sich diese Situation ungehindert weiterentwickelte, würde er in große Gefahr geraten. Ich erklärte, wenn er nicht bereit ist, mich zu treffen, dann kann er nicht von der Welle des himmlischen Glücks erfasst werden. Und wenn das nicht geschieht, dann wird es ihn nicht mehr lange geben. Vielleicht vernahm Präsident Gorbatschow meinen sorgenvollen Ausruf. Am nächsten Tag lud er mich zu sich in den Kreml ein. Ich fuhr in einer Staatslimousine der Sowjetregierung und wurde bis ins Innere des Kremls gebracht. Meine Frau und ich nahmen nach unserem Eintreten im Büro des Präsidenten Platz und Kabinettminister der Sowjetunion setzten sich neben uns. Präsident Gorbatschow hatte ein breites Lächeln für uns und gab uns einen dynamischen Bericht über den Erfolg seiner Perestroika-Politik. Dann führte er mich in ein Vorzimmer zu einem Gespräch unter vier Augen. Ich nutzte diese Gelegenheit, ihm folgende Botschaft zu übermitteln. Herr Präsident, Sie haben mit Ihrer Perestroika-Politik bereits viel erreicht, aber das allein wird als Reform nicht genügen. Lassen Sie sofort Religionsfreiheit in der Sowjetunion zu. Wenn Sie nur die materielle Welt reformieren wollen, ohne Gott mit einzubeziehen, ist die Perestroika zum Scheitern verurteilt. Der Kommunismus wird bald enden. Nur wenn Religionsfreiheit erlaubt wird, kann diese Nation gerettet werden. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass Sie genauso mutig handeln wie bei der Reform der Sowjetunion und ein Präsident werden, der daran arbeitet, der ganzen Welt Frieden zu bringen. Präsident Gorbatschows Züge verhärteten sich, als ich Religionsfreiheit ansprach, so als hätte er das nicht erwartet. Wie man es aber von dem Mann erwarten konnte, der ein paar Monate zuvor die Wiedervereinigung Deutschlands möglich gemacht hatte, fasste er sich schnell wieder und entspannt und sachlich akzeptierte er meine Worte. Ich fuhr fort. Südkorea und die Sowjetunion sollten jetzt diplomatische Beziehungen miteinander aufnehmen. In diesem Zusammenhang bitte ich Sie, den Präsidenten von Südkorea, Roh Tae-woo, zu einem Besuch einzuladen. Ich führte eine ganze Liste von Gründen an, warum es für die beiden Länder gut wäre, diplomatische Beziehungen zueinander aufzunehmen. Als ich alles, was ich sagen wollte, gesagt hatte, gab mir Präsident Gorbatschow in einem Ton der Überzeugung, wie ich ihn bei ihm vorher noch nicht gehört hatte, ein Versprechen. Ich bin davon überzeugt, sagte er, dass sich die Beziehungen zwischen Südkorea und der Sowjetunion reibungslos entwickeln werden. Auch ich glaube, dass politische Stabilität und Entspannung auf der koreanischen Halbinsel notwendig sind. Diplomatische Beziehungen mit Südkorea aufzunehmen, ist nur eine Frage der Zeit. Da gibt es keine wirklichen Hindernisse. Ich werde Präsident Roh Tae-woo treffen, wie Sie es vorgeschlagen haben. Als ich mich an jenem Tag von Präsident Gorbatschow verabschiedete, nahm ich meine Armbanduhr ab und legte sie um seine Handgelenk. Es schien ihn ein wenig zu verwirren, dass ich ihn wie einen alten Freund behandelte. Ich sagte zu ihm voller Ernst, immer, wenn Ihre Reformen auf Schwierigkeiten stoßen, schauen Sie bitte auf diese Uhr und erinnern Sie sich an Ihr Versprechen, das Sie mir gegeben haben. Wenn Sie das tun, dann wird der Himmel mit Sicherheit einen Weg für Sie auftun. Wie er es mir versprochen hatte, traf Präsident Gorbatschow schon im Juni desselben Jahres zu einem bilateralen Gipfeltreffen mit Präsident Roh in San Francisco zusammen. Schließlich am 30. September 1990 unterzeichneten Südkorea und die Sowjetunion zum ersten Mal nach 86 Jahren ein historisches Abkommen für die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen. Natürlich ist Politik die Aufgabe von Politikern und Diplomatie ist die Aufgabe von Diplomaten. Manchmal jedoch, wenn eine Tür lange Zeit verschlossen war, kann eine religiöse Persönlichkeit, für die keine eigennützigen Interessen auf dem Spiel stehen, effizienter sein. Vier Jahre später besuchten Präsident Gorbatschow und seine Frau Seoul und meine Frau und ich waren ihre Gastgeber in unserem Haus in Hanamdong. Er war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in seinem Amt. Nach einem Putsch im August 1991 durch Reformgegner, die in Opposition zur Perestroika standen, hatte er seinen Posten als Generalsekretär der Kommunistischen Partei niedergelegt und die Sowjetunion aufgelöst. Als Kommunist hatte er die Sowjetunion aufgelöst. Der ehemalige Präsident und die First Lady benutzten Stäbchen, um Bulgogi, köstlich gewürztes, gegrilltes Rindfleisch, und Japchae, Glasnudeln mit Gemüse, das wir sorgfältig für sie vorbereitet hatten, zu essen. Als im Sujongwa, ein süßes Erfrischungsgetränk aus Dattelfeigen, zum Nachtisch gereicht wurde, wiederholte Herr Gorbatschow mehrmals: Korea hat ausgezeichnete traditionelle Gerichte. Er und die First Lady wirkten entspannt, ganz anders als in den Tagen der Anspannung, als er noch im Amt war. Frau Gorbatschowa, die früher als kompromisslose Marxistin und Leninistin an der Moskauer Staatsuniversität gelehrt hatte, trug eine Halskette mit einem Kreuzanhänger. »Herr Präsident, Sie haben Großes geleistet«, sagte ich zu ihm. »Sie haben Ihren Posten als Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion aufgegeben, aber jetzt sind Sie Friedenspräsident geworden. Wegen Ihrer Weisheit und Ihres Mutes eröffnet sich uns jetzt die Möglichkeit zum Weltfrieden. Sie haben für die ganze Welt die allerwichtigste, ewige und schönste Sache getan. Sie sind ein Held des Friedens, der Gottes Arbeit getan hat. Der Name, der für immer in der Geschichte Russlands in Erinnerung bleiben wird, ist nicht Marx, Lenin oder Stalin. Es wird Mikhail Gorbatschow sein.« Ich lobte Herrn Gorbatschow sehr für die unblutige Auflösung der Sowjetunion, dem Mutterland des Kommunismus. In Erwiderung darauf sagte Herr Gorbatschow: »Reverend Moon, Ihre Worte haben mich sehr ermutigt. Ihre Worte schenken mir Kraft. Ich werde mich für den Rest meines Lebens dafür einsetzen, Projekte für den Weltfrieden zu fördern.« Und er drückte mir fest die Hand. Die Vereinigung Koreas wird die Vereinigung der Welt zur Folge haben. Als ich nach meinem Treffen mit Herrn Gorbatschow den Kreml verließ, wandte ich mich an Bohi Park, der mich begleitet hatte, und gab ihm einen besonderen Auftrag. Ich muss Präsident Kim Il-sung noch vor Ende 1991 treffen, sagte ich zu ihm. Es bleibt keine Zeit. Die Sowjetunion wird es in ein oder zwei Jahren nicht mehr geben. Unser Land ist jetzt das Problem. Irgendwie muss sich Präsident Kim treffen und einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel verhindern. Ich wusste, dass die meisten kommunistischen Regime auf der Welt fallen würden, wenn die Sowjetunion zusammenbricht. Nordkorea würde sich in die Ecke gedrängt fühlen und niemand konnte sagen, zu welcher Provokation es sich hinreißen lassen würde. Die nordkoreanische Fixierung auf Kernwaffen machte die Situation noch besorgniserregender. Um einen Krieg mit Nordkorea zu verhindern, mussten wir einen Kanal finden, durch den wir mit der nordkoreanischen Führerschaft sprechen konnten, aber wir hatten zu diesem Zeitpunkt keinen solchen Kanal. Irgendwie musste ich es schaffen, Präsident Kim zu treffen und ihm das Versprechen abzuringen, dass er nicht zu einem Erstschlag auf Südkorea ausholen würde. Die koreanische Halbinsel ist ein Mikrokosmos der Welt. Wenn auf der koreanischen Halbinsel Blut vergossen wird, dann wird das auch auf der Welt geschehen. Wenn es Versöhnung auf der Halbinsel gibt, dann gibt es auch Versöhnung auf der ganzen Welt. Wenn die Halbinsel wieder vereinigt wird, dann wird das die Vereinigung der Welt nach sich ziehen. Seit den späten 1980er Jahren arbeitete Nordkorea jedoch intensiv daran, ein Land zu werden, das Atomwaffen besitzt. Die Länder der restlichen Welt sagten, sie würden Nordkorea zuerst angreifen, wenn das notwendig sein sollte. Wenn sich diese Situation weiterhin zuspitzt, dann kann man unmöglich vorhersagen, zu welcher Verzweiflungstat Nordkorea fähig wäre. Ich wusste, dass ich irgendwie einen Kanal für einen Dialog mit Nordkorea öffnen musste. Es war keine leichte Aufgabe. Bohi Park kommunizierte mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrats von Nordkorea, Kim Dal-hyun. Aber Nordkoreas Antwort war strikt negativ. Das Volk von Nordkorea kennt Präsident Moon nur als den Anführer der internationalen Bewegung für den Sieg über den Kommunismus, sagte der stellvertretende Vorsitzende. Warum sollten wir den Führer einer konservativen, antikommunistischen Gruppe willkommen heißen? Ein Besuch des Vorsitzenden Moon in Nordkorea kann absolut nicht erlaubt werden. Bohi Park gab nicht auf. Präsident Nixon von den Vereinigten Staaten war ein starker Antikommunist, erinnerte er den nordkoreanischen Vertreter. aber er besuchte China, traf den Vorsitzenden Mao Zedong und leitete diplomatische Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China ein. China hat davon profitiert. Bis dahin war China als eine Aggressornation gebrandmarkt, aber jetzt ist es im Begriff, zu einem zentralen Land auf der Weltbühne aufzusteigen. Um international glaubwürdig zu sein, sollte Nordkorea Freundschaft mit einem globalen Antikommunisten wie dem Vorsitzenden Moon schließen. Am 30. November 1991 schließlich lud Präsident Kim meine Frau und mich ein. Wir waren damals gerade auf Hawaii, darum flogen wir schnell nach Peking. Während wir in der von der chinesischen Regierung für uns vorbereiteten VIP-Lounge auf dem internationalen Flughafen der Hauptstadt Peking warteten, kam ein Repräsentant der nordkoreanischen Regierung und übergab uns die offizielle Einladung. Der amtliche Stempel der Regierung in Pyongyang war auf dem Dokument deutlich zu sehen. Die Demokratische Volksrepublik Korea übermittelt eine Einladung an den Vorsitzenden Moon Sang-myung von der Föderation für Weltfrieden, seine Frau und die begleitende Delegation zur Einreise in die Republik. Die Sicherheit aller wird während ihres Aufenthalts im Norden garantiert. Das Dokument war unterzeichnet mit Kim Dal-hyun, stellvertretender Vorsitzender des Ministerrats, Kabinett der Demokratischen Volksrepublik Korea, 30. November 1991. Unsere Reisegruppe ging an Bord eines Sonderflugs der Air Koryo, Flug JS-215, der für uns von Präsident Kim eingerichtet worden war. Doch nie war ein Sonderflug von Präsident Kim für irgendein ausländisches Staatsoberhaupt arrangiert worden. Es war also eine große Ausnahme und Sonderbehandlung. Das Flugzeug flog über das Gelbe Meer hinauf nach Sinŭiju, über meinen Heimatort Jeonju und weiter nach Pyongyang. Man sagte mir, dass man diese besondere Reiseroute gewählt hatte, damit ich meinen Heimatort von oben sehen konnte. Ich hatte Herzklopfen, als ich hinuntersah auf meinen Heimatort, der vom Licht der untergehenden Sonne rot aufleuchtete, und ich fühlte mich im Innersten wie betäubt. Ich fragte mich, kann das wirklich mein Heimatort sein? Ich wäre am liebsten sofort aus dem Flugzeug gesprungen und über die Hügel und durch die Täler gerannt. Am internationalen Flughafen Sunan in Pyongyang erwarteten mich zur Begrüßung Mitglieder meiner Familie, die ich seit 48 Jahren nicht gesehen hatte. Meine jüngeren Schwestern, die früher so schön wie Blumen gewesen waren, waren inzwischen gealtert und zu Großmüttern geworden. Sie packten meine Hände, zogen ihre Augenbrauen zusammen und weinten herzzerreißend. Meine ältere Schwester, die weit über 70 war, packte mich an den Schultern, drückte mich an sich und weinte. Aber ich weinte nicht. Bitte, sagte ich, tut das nicht. Es ist wichtig für mich, meine Familie zu treffen, aber ich bin gekommen, Gottes Werk zu tun. Bitte tut das nicht, nehmt euch zusammen. Im Herzen vergoss auch ich Tränen wie ein Wasserfall. Ich sah meine Schwestern zum ersten Mal seit mehr als 40 Jahren, aber ich konnte sie nicht umarmen und mit ihnen weinen. Ich behielt die Kontrolle über mein Herz und machte mich auf den Weg zu unserer Unterkunft. Am nächsten Morgen erwachte ich früh, wie es schon mein ganzes Leben lang meine Gewohnheit ist, und begann zu beten. Wenn es im Gästehaus irgendwelche Abhörapparaturen gab, dann wurde mein gesamtes, tränenreiches Gebet für die Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel aufgezeichnet. An jenem Tag besichtigten wir die Stadt Pyongyang. Die ganze Stadt war gepflastert mit roten Zitaten aus Kim Il-sungs Juche-Ideologie. Am dritten Tag unseres Besuches bestiegen wir ein Flugzeug, das uns zu einer Tour im Kumgang-Gebirge brachte. Es war Winter, aber die Guryong-Wasserfälle waren nicht zugefroren und mächtig stürzte ihr Wasser in die Tiefe. Nachdem wir all die unterschiedlichen Gebiete im Kumgang-Gebirge besucht hatten, bestiegen wir an unserem sechsten Tag einen Hubschrauber, der uns zu meinem Heimatort brachte. In meinen Träumen hatte ich so viel Sehnsucht nach dem Zuhause meiner Kindheit, dass ich das Gefühl hatte, ich könnte mit einem Satz dorthin gelangen. Und jetzt tauchte es hier vor mir auf. Ich konnte kaum meinen Augen trauen. War das Wirklichkeit oder träumte ich? Für eine scheinbar endlos lange Zeit konnte ich nur wie eine Statue vor meinem Elternhaus stehen. Einige Minuten waren vergangen, bis ich schließlich ins Haus trat. Früher war es im Viereck gebaut, mit einem Hauptflügel, Gästeflügel, Vorratshaus und einem Stall, die um einen zentralen Hof herum gebaut waren. Jetzt war nur noch der Hauptflügel da. Ich ging in den Hauptraum, wo ich geboren worden war, und setzte mich mit gekreuzten Beinen auf den Boden. Erinnerungen, wie es dort in meiner Kindheit ausgesehen hatte, tauchten in meinem Gedächtnis auf, so deutlich und klar, als wäre alles erst gestern gewesen. Ich öffnete eine kleine Tür, die vom Hauptraum aus in die Küche führte, und schaute hinaus in den Hof. Den Kastanienbaum, auf den ich immer geklettert war, hatte man gefällt. Er stand nicht mehr da. Es schien mir, als hörte ich meine Mutter mit süßer Stimme rufen: Ist mein kleiner Winzigauge hungrig? Und es war mir, als sehe ich für einen Moment den Baumwollstoff ihrer traditionellen Kleidung an meinen Augen vorbeihuschen. Ich besuchte das Grab meiner Eltern und legte einen Blumenstrauß nieder. Meine Mutter hatte ich das letzte Mal gesehen, als sie mich im Gefängnis in Hungnam besuchte und laut weinte. Ihr Grab war leicht mit Schnee bedeckt, der in der Nacht zuvor gefallen war. Ich wischte ihn mit meiner Hand weg und streichelte sanft über das Gras, das auf ihrem Grab gewachsen war. Es fühlte sich rau an und erinnerte mich daran, wie rau auch die Haut auf dem Handrücken meiner Mutter gewesen war. Meine Begegnung mit Präsident Kim Il-sung. Ich war nicht nach Nordkorea gereist, weil ich meinen Heimatort sehen oder eine Tour zum Kumgang-Gebirge machen wollte. Ich wollte Präsident Kim Il-sung treffen und eine ernsthafte Diskussion über die Zukunft unseres Heimatlandes mit ihm führen. Jedoch war auch nach 6 Tagen meines Aufenthalts noch immer keine Rede davon, ob überhaupt ein Treffen mit Präsident Kim arrangiert werden konnte. Als wir nach unserem Besuch meines Heimatortes mit dem Helikopter auf dem Flughafen Sunan in Pyongyang gelandet waren, fand ich dort unerwartet den stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrates, Kim Dal-hyun, vor, der mich sehen wollte. Der große Führer Kim Il-sung wird Sie morgen empfangen, sagte er zu mir. Der Ort des Treffens wird die Residenz Majon des Präsidenten in Hungnam sein. Darum werden Sie sofort an Bord gehen müssen, um mit einem Sonderflug nach Hungnam zu fliegen. Ich dachte mir, man sagt, dass er viele Residenzen hat. Warum von allen Orten gerade die in Hungnam? Unterwegs bemerkte ich ein großes Hinweiszeichen auf die Hungnam Stickstoffdüngerfabrik, in der ich als Zwangsarbeiter interniert gewesen war. Es erinnerte mich an meine Zeit im Gefängnis und mir wurde eigenartig zumute. Die Nacht verbrachte ich in einem Gästehaus und am nächsten Tag ging ich zum Treffen mit dem Präsidenten. Als ich mich der Residenz näherte, sah ich, dass mich Präsident Kim bereits an der Eingangstür zur Begrüßung erwartete. Wir beide umarmten uns gleichzeitig. Ich war ein Antikommunist und er war der Führer einer kommunistischen Partei, aber Ideologie und Philosophie waren im Zusammenhang mit unserem Treffen nicht wichtig. Wir waren wie Brüder, die sich zum ersten Mal nach einer langen Zeit der Trennung wieder begegneten. Das war die Kraft der Zugehörigkeit zum gleichen Volk. In unseren Adern fließt das gleiche Blut. Gleich zu Beginn sagte ich zu ihm: Herr Präsident, aufgrund Ihrer freundlichen Aufmerksamkeit konnte ich meine Familie treffen. Es gibt jedoch 10 Millionen Koreaner, die durch die Teilung zwischen Nord und Süd zu Familien gehören, die voneinander getrennt sind und denen es nicht möglich ist, herauszufinden, ob ihre Verwandten überhaupt noch leben oder schon gestorben sind. Ich möchte Sie darum bitten, es Ihnen zu ermöglichen, einander zu treffen. Eine Zeit lang berichtete ich ihm von meinem Besuch in meinem Heimatort und appellierte an seine Liebe für das koreanische Volk. Er und ich, wir sprachen denselben Dialekt und darum fühlten wir uns ganz ungezwungen. Präsident Kim erwiderte, ich fühle das auch. Lassen Sie uns ab dem nächsten Jahr eine Initiative beginnen, die es den getrennten Landsleuten von Nord und Süd erlaubt, einander zu treffen. Seine Zustimmung zu meinem Vorschlag kam so natürlich wie die Schneeschmelze im Frühling. Nach meinem Bericht über meinen Besuch in Jeonju begann ich ihm meine Ansichten über Nuklearwaffen darzulegen. In respektvollem Ton schlug ich vor, dass Nordkorea einer Erklärung über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zustimmen sollte und dass er ein Sicherheitsabkommen mit der Internationalen Atomenergiebehörde unterzeichnen sollte. Er erwiderte freimütig, denken Sie einen Moment nach, wen werde ich töten, wenn ich Nuklearwaffen herstelle? Mein eigenes Volk? Sehe ich so aus, als ob ich so etwas machen würde? Ich stimme zu, dass Kernenergie nur zu friedlichen Zwecken genutzt werden sollte. Ich habe Ihnen aufmerksam zugehört und ich gehe davon aus, dass alles so geschieht. Damals waren die Nord-Süd-Beziehungen wegen der Frage der Nuklearinspektionen in Nordkorea an einem schwierigen Punkt angelangt und so hatte ich meine Vorschläge etwas zögernd vorgebracht. Alle Anwesenden waren jedoch überrascht, dass Präsident Kim in einem so freundlichen Ton darauf hinwies und erwiderte. An diesem Punkt verlegten wir unser Treffen in den Speisesaal, wo wir ein frühes Mittagessen einnahmen. Sind Ihnen gefrorene Kartoffelnudeln ein Begriff? Fragte er. Es ist ein Gericht, das ich ziemlich oft gegessen habe, als ich ein aktiver Partisan auf dem Berg Baekdu war. Bitte kosten Sie die einmal. Nun, die kenne ich natürlich auch, erwiderte ich erfreut auf seine Worte. In meinem Heimatort haben wir dieses Gericht gern gegessen. Gewiss haben Sie das in Ihrem Heimatort als Delikatesse gegessen, fuhr er fort. Aber wir haben das gegessen, um zu überleben. Die japanische Polizei hat überall nach uns gesucht, bis in die Gipfelregionen des Baekdu-Gebirgs. Wir hatten keine Möglichkeit, uns hinzusetzen und eine ordentliche Mahlzeit zu uns zu nehmen. Was gibt es sonst auf dem Berg Baekdu zu essen als Kartoffeln? Wir fingen an, einige Kartoffeln zu kochen und wenn uns die japanische Polizei verfolgte, vergruben wir sie in der Erde und liefen fort. Es war sehr kalt und wenn wir dann zurückkamen, waren die Kartoffeln in der Erde ganz hart gefroren. Das Einzige, was wir tun konnten, war, sie auszugraben, aufzutauen und dann Kartoffelmehl daraus zu machen, damit wir daraus Nudeln herstellen konnten. Herr Präsident, sagte ich, Sie sind ein Experte für gefrorene Kartoffelnudeln. Stimmt, sie schmecken sehr gut, wenn man sie mit Bohnensuppe mischt und sie schmecken auch sehr gut mit Sesamsuppe. Es ist eine leichte Mahlzeit, gut für die Verdauung und weil Kartoffeln dazu neigen, zusammenzukleben, sättigen sie sehr. Und, Vorsitzender Moon, fuhr er fort, sie schmecken wirklich gut, wenn man sie so wie in der Provinz Hamgyong zubereitet und Kimchi aus Senfblättern über die Nudeln gibt. Sie sollten das mal probieren. Ich folgte seinem Vorschlag und aß meine Nudeln aus gefrorenen Kartoffeln mit Kimchi aus Senfblättern. Der feine Geschmack der Nudeln passte sehr gut zu dem würzigen Kimchi und mein Magen füllte sich anschließend leicht. Es gibt viele Delikatessen überall auf der Welt, sagte Präsident Kim. Mich interessiert keine davon. Es gibt nichts Besseres als Kartoffelkuchen, Mais und Süßkartoffeln, wie ich sie in meinem Heimatort gegessen habe. Sie und ich, wir haben sogar ähnliche Vorlieben beim Essen, sagte ich. Es ist gut, wenn Menschen aus demselben Heimatland auf diese Weise zusammenkommen können. Wie war Ihr Besuch in Ihrem Heimatort? Fragte er mich. Ich war tief berührt, antwortete ich. Das Haus, in dem ich lebte, gibt es immer noch. Ich setzte mich im Hauptraum nieder und dachte an die Vergangenheit. Fast erwartete ich, dass ich die Stimme meiner verstorbenen Mutter hören würde, wie sie nach mir rief. Es war ein zutiefst emotionales Erlebnis. Ich denke, sagt er, dies zeigt, dass unser Land sofort wiedervereinigt werden muss. Ich habe gehört, dass Sie als kleiner Junge ziemlich viel angestellt haben. Sind Sie dieses Mal bei Ihrem Besuch auch herumgerannt? Alle am Tisch mussten bei dieser Bemerkung des Präsidenten lachen. Ich wäre gern auf einen Baum geklettert und angeln gegangen, sagte ich, aber ich hörte, dass Sie auf mich warten und darum bin ich schnell hierher gekommen. Ich hoffe, dass Sie mich einladen, bald wiederzukommen. Nun, selbstverständlich, natürlich werde ich das. Vorsitzender Moon, jagen Sie gern? Ich gehe sehr gern auf die Jagd. Ich denke, wenn Sie zur Bärenjagd auf den Berg Bektu gehen, wird Ihnen das sehr gefallen. Bären haben große Körper und wirken unbeholfen, aber sie sind in Wirklichkeit sehr geschickt. Einmal stand mir einer direkt gegenüber, fuhr er fort. Der Bär sah mich an und bewegte keinen seiner Muskeln. Sie wissen, was geschehen wäre, wenn ich davongelaufen wäre, nicht wahr? Also, was sollte ich tun? Ich starrte ihn genauso an und blieb wie angewurzelt stehen. Eine Stunde verging, dann zwei Stunden, drei Stunden. Aber der Bär starrte mich einfach nur an. Wie Sie wissen, ist der Berg Bektu bekannt für seine Kälte. Ich fürchtete, ich würde erfrieren, noch bevor der Bär mich fressen würde. Und was ist dann geschehen, fragte ich. Nun, Vorsitzender Moon, sehen Sie den Bären hier sitzen oder sehen Sie mich? Ich lachte laut auf und Präsident Kim legte gleich nach mit einem Vorschlag. Vorsitzender Moon, sagte er, wenn Sie das nächste Mal kommen, dann gehen wir zusammen zur Jagd auf den Berg Bektu. Ich antwortete sofort mit einer Einladung meinerseits. Sie mögen auch das Fischen, nicht wahr? Auf der Insel Kodiak in Alaska können Sie Heilbutte fangen, die so groß sind wie Bären. Gehen wir doch einmal miteinander dort zum Heilbuttfischen. Er erwiderte, Heilbutt so groß wie Bären, nun, da werde ich auf jeden Fall kommen müssen. Wir beide konnten uns gut über unsere Hobbys, die Jagd und das Fischen, unterhalten. An einem Punkt spürten wir, dass wir einander sehr viel zu sagen hatten, und wir fingen an, wie alte Freunde miteinander zu reden, die sich nach langer Zeit der Trennung wieder getroffen hatten. Unser Gelächter hallte durch das Speisezimmer. Ich sprach auch über das Kumgang-Gebirge. Ich war im Kumgang-Gebirge, ein wirklich sehr schönes Gebirgsmassiv, sagte ich. Die Gegend sollte für unser Volk als Tourismusressort erschlossen werden. Das Kumgang-Gebirge wird ein Juwel für unser vereinigtes Heimatland sein, sagte Präsident Kim. Ich habe sichergestellt, dass dieser Berg nur von bestimmten Leuten betreten werden darf. Wenn das Gebiet auf eine falsche Weise entwickelt wird, könnte es zerstört werden. Sie haben einen internationalen Blick dafür und ich könnte jemanden wie Ihnen vertrauen, die Erschließung für uns zu übernehmen. Präsident Kim ging sogar so weit, uns vorzuschlagen, das Gebiet des Kumgang-Gebirges gemeinsam zu entwickeln. Herr Präsident, sagte ich, Sie sind älter als ich, darum sind Sie wie mein älterer Bruder. Er erwiderte, Vorsitzender Moon, von jetzt an lassen Sie uns gegenseitig als älteren und jüngeren Bruder betrachten. Und er hielt meine Hand sehr fest. Präsident Kim und ich gingen Hand in Hand den Gang hinunter und ließen Erinnerungsfotos machen. Anschließend verließ ich die Residenz. Nachdem ich gegangen war, so wurde mir berichtet, habe Präsident Kim zu seinem Sohn Kim Jong-il gesagt, der Vorsitzende Moon ist ein großer Mann. Ich habe in meinem Leben viele Leute getroffen, aber niemand war wie er. Sein Denken ist sehr umfassend und er hat ein großes Herz. Ich fühlte mich ihm nahe. Das Zusammensein mit ihm hat mir gut getan und ich hätte mir gewünscht, dass er noch lange hier bleiben würde. Ich möchte ihn gern noch einmal wiedersehen, wenn ich gestorben bin und wenn es dann Dinge über die Beziehungen zwischen Nord und Süd zu diskutieren gibt, musst du immer den Rat des Vorsitzenden Moon einholen. Wie es scheint, waren unsere Gespräche sehr gut verlaufen. Bald nachdem ich meine einwöchige Reise beendet hatte und aus Pyongyang abgereist war, führte der Vorsitzende des Ministerrats Hyung Muk Yoon eine nordkoreanische Delegation nach Seoul. Vorsitzender Yoon unterzeichnete eine Vereinbarung, die koreanische Halbinsel von Kernwaffen freizuhalten. Am 30. Januar des darauf folgenden Jahres unterzeichnete Nordkorea ein nukleares Sicherheitsabkommen mit der Internationalen Atomenergiebehörde und erfüllte damit die Zusagen, die Präsident Kim mir gegenüber gemacht hatte. Es gibt noch mehr Arbeit, die getan werden muss, aber das war das Resultat meiner Reise nach Pyongyang, bei der ich mein Leben aufs Spiel gesetzt hatte. Auch wenn das Land geteilt sein mag, sein Volk ist es nicht. Die koreanische Halbinsel ist eines der letzten geteilten Länder auf dieser Erde. Wir haben die Verantwortung, die Halbinsel zu vereinen. Wir können unseren Nachkommen kein geteiltes Heimatland hinterlassen. Es ist unverzeihlich, dass ein Volk, das zusammengehört, getrennt ist und dass es friedliebenden Menschen nicht möglich ist, ihre Eltern oder Geschwister zu sehen. Die Grenze, die Nord- und Südkorea trennt, ist von Menschen gemacht worden. Es ist möglich, ein Land so zu teilen, aber nicht ein Volk. Wir haben einander nicht vergessen und fühlen eine starke Sehnsucht füreinander, auch noch nach etwa 60 Jahren Trennung. Das zeigt, dass wir ein Volk sind. Das koreanische Volk ist traditionell als das Volk in weißen Kleidern, bekannt wegen der Farbe unserer traditionellen Kleidung. Weiß ist das Symbol für Frieden und unser Volk ist ein friedliches Volk. Während der japanischen Besatzung lebten Koreaner, Chinesen und Japaner in der Mandschurei und in Sibirien. Manchmal halfen sie einander und zu anderen Zeiten töteten sie einander. Während dieser ganzen Zeit trugen Koreaner nie Schwerter oder Messer, so wie es die Japaner und Chinesen taten. Stattdessen trugen wir Feuersteine bei uns. Ein Feuer anzuzünden war in den gefrorenen Steppen der Mandschurei und in Sibirien ein Weg, sein Leben zu schützen. So ist unser Volk. Wir respektieren den Himmel, halten moralische Werte in Ehren und wir lieben den Frieden. Unser Volk hat während der Besatzung durch die Japaner und im Koreakrieg viel Blut vergossen. Das hatte jedoch nicht zur Folge, dass unser Land vereinigt ist oder dass Frieden herrscht. Unser Land wurde in der Mitte in zwei Teile geteilt, wobei die eine Hälfte zu einer dunklen kommunistischen Welt wurde. Für die Wiederherstellung der Souveränität unseres Landes brauchen wir die Wiedervereinigung. Wir müssen die Teilung zwischen Nord und Süd beenden, damit wir Frieden haben können. Nur nachdem wir zuerst die friedliche Wiedervereinigung vollendet und unsere Souveränität wiederhergestellt haben, können wir der Welt Frieden bringen. Das koreanische Volk ist dazu geschaffen, der Welt den Frieden zu bringen. Alles hat einen Namen. Und Namen haben eine Bedeutung. Unsere traditionelle weiße Kleidung kann man sowohl am Tag als auch in der Nacht sehr gut sehen. Weiß eignet sich gut für Zeichen in der Nacht. In gleicher Weise ist unser Volk dafür bestimmt, Friedensbotschaften in die ganze Welt hinauszutragen, sowohl am Tag als auch in der Nacht. Der Norden und der Süden sind durch eine Waffenstillstandslinie voneinander getrennt. Aber das ist nicht das Problem. Wenn wir einmal diese Linie entfernen, werden wir eine noch größere Barriere vorfinden zwischen uns und Russland und China. Damit unser Volk wirklich in den Genuss eines wahren Friedens kommt, werden wir diese Waffenstillstandslinien auch überwinden müssen. Es wird schwierig werden, aber es ist nicht unmöglich. Das Wichtigste dabei ist unsere eigene Einstellung. Ich meine, wenn ein Mensch schwitzt, sollte er auch den letzten Tropfen aus sich herausschwitzen. Er sollte sogar das allerletzte auch noch aus seinem Herzen herausschwitzen. Damit wird er nichts zu bereuen haben und alles wird sauber werden und in Ordnung kommen. Das gilt auch, wenn wir etwas Schwieriges versuchen. Die Schwierigkeiten werden nur dann aufhören, wenn man auf jeder einzelnen Stufe siegreich ist und wenn alles geklärt ist. Womit sie sich auch befassen mögen. Alles muss völlig in Ordnung gebracht werden. Dann kann es Früchte bringen. Wir können die volle Souveränität unseres Volkes nicht wiederherstellen, ohne unter Tränen durch solche Schwierigkeiten zu gehen. Heutzutage reden viele Leute über eine friedliche Wiedervereinigung. Ich habe aber schon zu einer Zeit davon gesprochen, als die Leute es nicht einmal gewagt haben, den Ausdruck friedliche Wiedervereinigung zu benutzen, aus Furcht, beschuldigt zu werden, das Antikommunismusgesetz und das Gesetz zur nationalen Sicherheit zu verletzen. Wenn mich heute jemand fragt, was für die Wiedervereinigung getan werden muss, dann sage ich ihm dasselbe, was ich schon immer in dieser Angelegenheit gesagt habe. Wenn Südkoreaner Nordkoreaner mehr lieben als den Süden und Nordkoreaner Südkorea mehr lieben als den Norden, dann könnten wir die Halbinsel noch heute vereinigen. Ich war bereit, mein Leben zu riskieren, als ich 1991 nach Nordkorea reiste, um mich mit Präsident Kim zu treffen, weil ich das Fundament einer solchen Liebe in mir hatte. Ich traf mit ihm eine Vereinbarung über das Zusammentreffen von getrennten Familien, über wirtschaftliche Zusammenarbeit des Nordens mit dem Süden. Die Entwicklung der Kumgang-Gebirgsregion, den Abbau der Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel und die Vorbereitung einer Nord-Süd-Gipfelkonferenz. Niemand hat geglaubt, dass ein Antikommunist in ein kommunistisches Land gehen und ein Schleusentor öffnen könnte für die Wiedervereinigung. Aber ich habe die Welt damit überrascht. Vor meinem Treffen mit Präsident Kim gab ich in der Mansura-Versammlungshalle, dem Sitz der obersten Volksversammlung Nordkoreas, gesetzgebenden Organ, eine zweistündige Ansprache mit dem Titel »Blut ist dicker als Wasser«. Ich sprach an diesem Tag zur Führungsspitze von Nordkorea über einen Weg, wie Nord und Süd durch Liebe vereinigt werden können. Ich stand da vor den führenden Personen von Nordkorea, die mit Kim Il-sungs Philosophie gewappnet waren, und erklärte ihnen genau, woran ich glaubte. Nord- und Südkorea müssen vereinigt werden, sagte ich. Aber Gewehre und Schwerter werden uns nicht einen. Nord-Süd-Vereinigung wird es nicht durch militärische Gewalt geben. Sogar der Koreakrieg ist in dieser Hinsicht gescheitert und es ist töricht, wenn jemand glaubt, man könnte es noch einmal mit militärischer Gewalt versuchen. Auch wird die Wiedervereinigung nicht durch die Juche-Ideologie geschehen, die sie verfechten. Wodurch wird sie dann erreicht? Die Welt wird nicht nur durch die Macht von Menschen gesteuert. Weil es Gott gibt, kann nichts allein durch menschliche Anstrengungen erreicht werden. Sogar in Situationen, in denen das Böse herrscht, wie in einem Krieg, führt Gott seine Vorsehung durch. Darum können Nord und Süd nicht durch die Juche-Ideologie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, vereinigt werden. Nur Gottismus kann ein vereinigtes Heimatland hervorbringen, fuhr ich fort. Gott beschützt uns, und unsere Zeit für Wiedervereinigung wird kommen. Vereinigung ist unsere Bestimmung. Sie ist die Aufgabe, die in unserem Zeitalter vollbracht werden muss. Wenn wir diese heilige Aufgabe der Vereinigung des Heimatlandes in unserer Zeit nicht erfüllen, werden wir bis in alle Ewigkeit unser Haupt in der Gegenwart unserer Vorfahren und unserer Nachkommen nicht erheben können. Was ist Gottismus? Es ist das Praktizieren von Gottes vollkommener Liebe. Weder der rechte noch der linke Flügel können Nord und Süd vereinen. Es wird nur dort möglich sein, wo ein Headwing-Gedanke diese beiden harmonisieren kann. Sie müssen sich vor der Welt für ihre Invasion des Südens entschuldigen, wenn sie auf dem Weg der wahren Liebe reisen möchten. Ich weiß, dass Nordkorea 20.000 Spionageagenten in den Süden eingeschleust hat. Senden Sie sofort an alle den Befehl, sich den südkoreanischen Behörden zu stellen. Wenn Sie das tun, dann werde ich Ihnen eine Bildung ermöglichen, durch die Ihre Ideologie korrigiert wird und die Sie zu Patrioten macht, die einen Beitrag für die friedliche Wiedervereinigung von Nord und Süd leisten werden. Ich schlug mit der Faust auf den Tisch vor mir, während ich sprach. Die Gesichter von Herrn Jung Ki-bok und Vizepräsident Kim Dal-hyun wurden angespannt. Ich war mir der Gefahr bewusst, in die ich mich begab, als ich solche Aussagen machte. Aber ich musste aussprechen, wofür ich gekommen war. Ich wollte die Zuhörer nicht einfach schockieren. Ich wusste, dass meine Rede sofort wortwörtlich an Präsident Kim und seinen Sohn, den Vorsitzenden Kim Jong-il, weitergeleitet werden würde. Darum wollte ich den Zweck meines Kommens klarstellen. Als ich geendet hatte, protestierten einige der anwesenden Nordkoreaner und verlangten zu erfahren, wie ich es wagen konnte, auf diese Weise zu sprechen. Ich blickte auf meine Begleiter, deren Gesichter ganz blass geworden waren. Unsere Mitglieder, die mit mir gekommen waren, sagten zu mir, diese Rede hatte einen sehr scharfen Ton und die Atmosphäre im Saal war gar nicht gut. Ich gab jedoch nicht nach. Was denkt ihr, warum ich hierher gekommen bin? Fragte ich sie. Ich bin nicht gekommen, weil ich mir das Land Nordkorea ansehen wollte. Wenn ich wieder fortgehen würde, ohne gesagt zu haben, was gesagt werden muss, dann würde mich der Himmel dafür strafen. Selbst wenn man meine heutige Rede als Ausrede benutzen würde, mir ein Treffen mit Präsident Kim zu verweigern und uns des Landes zu verweisen, so musste ich dennoch das aussprechen, wofür ich gekommen bin. Am 8. Juli 1994 verstarb Präsident Kim plötzlich. Sein Tod kam zu einem Zeitpunkt, als die Beziehungen zwischen dem Norden und dem Süden an einem historischen Tiefpunkt waren. Patriot-Raketen waren auf südkoreanischem Boden installiert worden und die Falken in den Vereinigten Staaten forderten die Vernichtung der Nuklearanlagen in Yongbyon. Es sah so aus, als könnte jederzeit ein Krieg ausbrechen. Nordkorea verkündete, dass keine Trauergäste aus dem Ausland empfangen werden würden, aber ich fühlte, dass es sehr wichtig war, jemanden dorthin zu entsenden. Ich wollte meine Pflicht erfüllen, da ich eine brüderliche Beziehung mit Präsident Kim aufgebaut hatte. Ich rief Bohi Park an, reise sofort nach Nordkorea als mein Repräsentant, um Präsident Kim die letzte Ehre zu erweisen, sagte ich. Niemand kann derzeit nach Nordkorea einreisen, antwortete er. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber du musst irgendwie hinkommen. Es ist mir ganz gleich wie, selbst wenn du durch den Yalu-Strom schwimmen musst. Irgendwie musst du dort einreisen und mein Beileid überbringen. Bohi Park flog zuerst nach Peking und riskierte sein Leben, um mit Nordkorea in Verbindung zu treten. Schließlich gab der Vorsitzende Kim Jong-il die Anweisung, eine Ausnahme wird zugelassen für einen Trauergast, der den Vorsitzenden Moon vertritt, begleitet ihn nach Pyongyang. Nachdem die Beileidswünsche übermittelt worden waren, traf der Vorsitzende Kim Jong-il meinen Repräsentanten Bohi Park, begrüßte ihn höflich und sagte, mein Vater hat immer gesagt, dass der Vorsitzende Moon sehr intensiv an der Wiedervereinigung unseres Heimatlandes arbeitet. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Im Jahr 1994 war die koreanische Halbinsel in einer so schweren Krise, dass die Situation hätte explodieren können. Zu jenem Zeitpunkt gelang es uns, die Nuklearkrise auf der koreanischen Halbinsel zu entschärfen, durch die Beziehung, die ich mit Präsident Kim Il-sung aufgebaut hatte. Einen Repräsentanten zu senden, der meine Beileidswünsche überbrachte, war nicht nur ein Ausdruck von Trauer. Ich habe mein Treffen mit Präsident Kim ziemlich detailliert geschildert, um zu illustrieren, wie wichtig Glaube und Loyalität zwischen zwei Menschen sind. Ich habe ihn um friedliche Wiedervereinigung unseres Heimatlandes willen getroffen. Ich konnte ihm meine Sorgen um das Schicksal unseres Volkes mit Glauben und Loyalität vermitteln. Als Resultat akzeptierte sein Sohn, der Vorsitzende Kim Jong-il, unseren Repräsentanten als Trauergast. Es gibt keine Mauer, die nicht erklommen werden kann, und keinen Traum, der nicht verwirklicht werden kann, wenn wir mit ernsthaftem Herzen unsere Liebe teilen. Als ich nach Nordkorea ging, betrachtete ich dieses Land als mein Heimatland und als das Zuhause meines Bruders. Ich reiste nicht mit dem Wunsch dorthin, etwas von ihnen zu bekommen. Es war mein Ziel, mit ihnen die Liebe in meinem Herzen zu teilen. Die Macht der Liebe berührte nicht nur Präsident Kim Il-sung, sondern auch seinen Sohn, den Vorsitzenden Kim Jong-il. Seit dieser Zeit haben wir bis zum heutigen Tag eine besondere Beziehung zu Nordkorea aufrechterhalten. Jedes Mal, wenn die Beziehungen zwischen dem Norden und dem Süden schwierig wurden, haben wir eine Rolle dabei gespielt, wieder eine Tür zu öffnen. Das geschieht alles auf der Grundlage, dass ich mit Präsident Kim Il-sung zusammentraf, ihm mein aufrichtiges Herz zeigte und eine Beziehung des Vertrauens mit ihm schuf. Darin zeigt sich die Bedeutung von Vertrauen. Als Resultat meines Treffens mit Präsident Kim betreiben wir jetzt die Pyeonghwa Autofabrik, das Pottonggang Hotel und das Weltfriedenszentrum in Nordkorea. Es gibt große Werbeflächen für Pyeonghwa Motors überall in Pyongyang. Als der südkoreanische Präsident Nordkorea besuchte, zeigten ihm nordkoreanische Vertreter die Pyonghwa Autofabrik. Führende südkoreanische Vertreter der Wirtschaft, die den Präsidenten begleiteten, waren im Pottongang Hotel untergebracht. Mitglieder unserer Kirche, die keine Nordkoreaner sind, aber in Nordkorea arbeiten, versammeln sich jeden Sonntag im Weltfriedenszentrum zum Gottesdienst. All diese Projekte sind Bemühungen für einen friedlichen Austausch und für die Wiedervereinigung von Nord und Süd. Sie werden nicht durchgeführt, um Profit zu machen. Es sind Bemühungen, einen Beitrag für die Wiedervereinigung von Nord und Süd zu leisten, als ein Ausdruck der Liebe für das koreanische Volk.